Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13. Ich lese uns die ersten zwei Verse dieses Kapitels und wir wollen in unserer Predigt heute dort weitermachen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Der Apostel Johannes schreibt unter der Leitung des Geistes Gottes: Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Soweit das Wort Gottes. Überschrieben habe ich unsere Betrachtung heute Morgen mit den Worten: der kommende Weltherrscher, der kommende Weltherrscher. Bevor Jesus Christus als Regent, als König auf dieser Welt erscheint und sein Reich aufbaut, das 1000 Jahre dauern wird, wird ein letzter menschlicher Weltherrscher auf die Bühne dieser Welt erscheinen, und um diese Person geht es hier in Offenbarung 13. Und wir haben das letzte Mal schon erwähnt, dass die Heilige Schrift, die Bibel, von dieser Person nicht nur im Neuen Testament spricht, sondern auch im Alten Testament. Und sie gibt uns manche, eigentlich viele Hinweise, müsste ich sagen, und Anhaltspunkte im Zusammenhang eben mit dieser Person. Und studierend den Text hier in Offenbarung 13, haben wir soweit zwei Anhaltspunkte herausarbeiten können, interpretierend die Zeichensprache des Johannes. Der Text spricht als erstes einmal von dem plötzlichen Erscheinen des Antichristen auf der Weltbühne. Zweitens sagt der Text auch etwas im Zusammenhang seiner ethnischen Herkunft. Und die Andeutung lässt uns vermuten, dass der Antichrist nicht eine jüdische Person sein wird, sondern aus dem Heidentum kommt. Es gibt da verschiedene Ansichten. Manche denken, dass diese Person aus dem Judentum kommt. Der Text, denke ich, sagt uns etwas anderes. Er kommt aus dem Heidentum, aus dem Mehr der heidnischen Gemeinschaft. Bei der dritten Andeutung unseres Textes sind wir stehen geblieben. Drittens stellen wir fest, dass in Vers 1 und 2 wir den Hinweis haben, dass der Antichrist eigentlich die Erfüllung der Prophetie Daniels ist aus dem Alten Testament. Ich lese noch einmal die Verse. Also das Tier, das aus dem Meer kommt, von ihm wird gesagt, es hat 7 Köpfe, 10 Hörner und hatte auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrache. Und das ist, wenn wir das einmal lesen und überlegen, meine Güte, das ist eine knifflige Angelegenheit, die wir gemeinsam lesen, die uns hier im Text doch gezeigt wird. Aber auch mit diesen Zeichen, das, was ihr uns weitergegeben wird, sind Zeichen. Es ist eine Art, ich sage einmal, Geheimsprache der Heiligen Schrift. Ja? Wir müssen genau dieselben Regeln verwenden für diese Zeichensprache, um zu sehen, was sie eigentlich meinen. So, wir fragen uns: Werden uns diese Zeichen irgendwo im Kontext, im nahen Kontext erklärt? Und wir werden sehen, es wird. Und wenn das nicht die Tatsache ist, dann gehen wir zu der Bibel als solches und schauen nach, ob diese Zeichen in irgendeiner Weise erklärt werden. Und dann, aufgrund dessen, was die Heilige Schrift uns sagt, interpretieren wir diese Zeichen und nicht aufgrund dessen, was wir denken. So, lass mich zu den 7 Köpfen etwas sagen, die den Namen der Lästerung haben. Das ist die schwierigste Angelegenheit, diese sieben Köpfe zu interpretieren. Aber so schwierig, denke ich, persönlich ist das nicht. Die Bibellehrer vermuten, dass die sieben Köpfe die sieben antisemitischen oder man kann auch sagen antigöttlichen Weltreiche der Menschheitsgeschichte darstellen, anfangend mit Ägypten. Ja? Dass diese Weltreiche mit der Aussage charakterisiert werden, sie haben den Namen der Lästerung, ist der Hinweis, dass diese Weltreiche eigentlich ein Produkt des Abgrunds sind. Schaut einmal. Auch wenn es stimmt, dass Gott Könige einsetzt und absetzt, nach seinem Wohlgefallen, das ist, was die Schrift sagt, so ist doch der Hintergrund dieser Könige und ihrer Reiche eigentlich eher antigöttlich zu deuten. Und das sehen wir besonders daran, dass in diesen Weltreichen Götzen angebetet worden sind und Götter angebetet worden sind. Und wenn wir das einmal studieren, dann sehen wir, dass diese Götzen und Götter sich in den verschiedenen Zivilisationen und Kulturen gleichen, dieselben sind, oft dieselben sind. So, und wie gesagt, das letzte antigöttliche Reich unter der Herrschaft des Antichristen ist nur eine Schlussfolgerung, ja, oder Fortsetzung dieser antigöttlichen Weltreiche der Vergangenheit. Und das können wir deshalb so interpretieren, weil uns in demselben Text gesagt wird in Vers 3, schaut einmal in Vers 3, und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Ja, das Tier ist das letzte der Häupter. Es ist tödlich verwundet. So ist es getötet worden wahrscheinlich und erlebt eine Auferstehung oder wird auferweckt. Und dann wird gesagt, dass die ganze Erde gesehen hat und sich verwundert über dem Tier oder aufgrund dessen, was geschehen ist. So, das Haupt in Vers 3 ist gleichzeitig auch das Tier. Und ich denke, das ist ganz klar zu sehen. Und das ist es auch, was Johannes meint in einem seiner Briefe, wenn er Folgendes sagt. Und wir kennen diese Stelle sehr gut. 1. Johannes 4, Vers 3. Es wird gesagt, und das ist der Geist des Antichristen, von welchem ihr gehört habt, dass er kommt. Aha, hinweisend, ja, was in der Zukunft geschehen wird, wenn der Antichrist erscheinen wird. Aber Johannes sagt, und jetzt schon ist in der Welt. So, der antigöttliche Geist, das ist der Geist des Antichristen, war schon immer in der Welt. Und all die Weltreiche, die es gegeben hat, ja, die menschlichen Weltreiche, die es gegeben hat, wurden genau von diesem Weltgeist auch, das Wort ist, denke ich, beseelt oder getrieben. So halten wir schon mal fest, die sieben Köpfe in unserem Text sind wahrscheinlich die antigöttlichen Reiche der Menschheitsgeschichte, die nun ihren Höhepunkt, Gipfel, sage ich mal, erreichen in dem letzten Weltreich des Antichristen, das nun aber in unserem Text mit 10 Hörnern zeichenhaft angesprochen wird. Oh, ja, als wäre das schon nicht kompliziert. Jetzt noch das. Was ist das? Was sind diese 10 Hörner? Wir schauen in den nahen Kontext. Sagt die Heilige Schrift in der Offenbarung etwas zu diesen 10 Hörnern? Sie tut. Offenbarung 17, Vers 12. Hören wir genau hin. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Aha. So, für uns wird hier eine Interpretation gemacht, schon in der Offenbarung, was diese 10 Hörner sind. Es sind 10 Könige, 10 Regenten. Und dann wird Folgendes gesagt, hinweisend auf diese Regenten, die noch kein Reich empfangen haben. So, es sind nicht Personen der Vergangenheit. Es sind keine 10 Könige in der Vergangenheit, in dem Römischen Reich von mir aus, sondern es sind Könige, Regenten, die noch kommen werden. Und dann wird Folgendes noch erklärend gesagt, aber sie erlangen Macht wie Könige, ja, für eine Stunde, für eine kurze Zeit, zusammen mit dem Tier. Wer ist das Tier? Wir sagen, das ist der Antichrist. So, wir brauchen also nicht zu rätseln, was diese Hörner bedeuten, was sie darstellen. Sie stehen für die 10 dem Antichristen untergebenen Regenten der Endzeit. Das ist der Hinweis der Heiligen Schrift. Und von diesen wird gesagt, dass sie Macht erlangen zusammen mit dem Tier, mit dem Antichristen. Und der Hinweis ist, dass sie es zur gleichen Zeit und nicht nacheinander empfangen werden. Zur gleichen Zeit mit dem Antichristen werden sie an die Macht kommen. Und die Frage ist, wann denn? Ja, zu welchem Zeitpunkt? Und wir wissen ganz genau, Trübsalzeit wird hier angesprochen. So, das ist aber schon einmal sehr, sehr wichtig für uns, diese Feststellung zu machen. Die 10 Hörner auf dem Haupt des Tieres sind die 10 Regenten der Endzeit. Und überlegt einmal, wenn wir einmal versuchen, das, was uns hier im Text mitgeteilt wird, bildlich vorzustellen, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und deshalb verstehen wir auch, dass wir diese Dinge, die hier gesagt werden, nicht wortwörtlich zu verstehen haben, verstehen dürfen, sondern wir müssen es auslegen, zeichenhaft interpretieren. Ja, und das ist genau das, was wir gemeinsam tun, studieren die Heilige Schrift. So, das, was wir hier eigentlich haben, ist, ich würde sagen, eine Geheimsprache, ja, die in Zeichen einem bibellesenden Menschen verstehen lässt, ja, wie die Zukunft aussehen wird. Und sie lässt ihn deshalb verstehen, weil er als ein bibellesender Mensch in diese Zeichen, kennt ihr das Wort, initiiert ist? Er versteht diese Zeichen, weil er sich mit der Bibel beschäftigt. So, wenn ihr die Verse 1 und 2 gelesen habt und euch nicht sofort in den Sinn kommt, dass eigentlich schon der Prophet Daniel davon gesprochen hat, ja, das ist nicht gut. Bei den meisten ist es aber so, ihr habt euch bestimmt daran erinnert, ja, wir haben gemeinsam das Buch Daniel studiert und das ist genau, was er geschrieben hat in seinem Buch. Wir kommen noch dazu. Sehr interessant. Letzten Sonntag sind einige Brüder auf mich zugekommen und sie haben mir eine Frage gestellt im Zusammenhang mit der letzten Predigt, die wir gehört haben. Und es war eine sehr gute Frage. Sie fragten, ob das Tier, das aus dem Meer steigt in unserem Text, ein Mensch ist, was ich gesagt habe, oder ein Reich darstellt, ein Weltreich. Und die Antwort ist, es ist beides. Es ist beides zugleich. Der kommende Antichrist ist eine Person, aber er repräsentiert das Reich der Endzeit, bestehend aus 10 Regenten, die ihm unterstellt sein werden. Und das ist genau die Erklärung, die wir hier haben, wenn wir die Zeichen richtig biblisch interpretieren. Diese 10 Personen der Zukunft werden mächtige Menschen sein, in ihrem ihnen zugewiesenen Bereich der Erde, aber alle 10 werden dem Antichristen unterstellt sein. Und wie gesagt, das ist die schlichte Erklärung der Zeichen. Ich möchte jetzt mit uns gemeinsam zum Buch des Propheten Daniel gehen und zunächst einmal Vers 44 lesen aus Kapitel 2. Hört mal genau hin, was gesagt wird. Es wird gesagt, und überlegt einmal, von welcher Zeit gesprochen wird. Ist faszinierend. Es wird gesagt in Daniel 2,44, aber in den Tagen jener Könige, Mehrzahl, nicht Einzahl, Mehrzahl. Hier wird von 10 Königen gesprochen. Wir kommen noch nachher darauf. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. So, welches Königreich wird Gott seinerzeit aufrichten, das nicht untergehen wird? Wir verstehen, es ist das Reich des Messias hier auf der Erde, das dann seine Fortsetzung finden wird in dem neuen Himmel und neuen Erde. So, das ist es also, was uns unmissverständlich in dem Propheten Daniel, im Buch des Propheten Daniel gezeigt wird. Daniel spricht von dem Anbruch des tausendjährigen Reiches des Messias und er sagt, dass Könige, 10 Könige in dieser Zeit sein werden. Und ich denke, wir erkennen den Zusammenhang. Ja? So, das, was wir hier lesen oder gelesen haben in Vers 44, gehört eigentlich zu der Deutung des Traumes des Nebukadnezar. Und Gott offenbart Daniel an dieser Stelle, dass die letzten Weltreiche oder dass das letzte Weltreich, sollte ich sagen, erinnert ihr euch, durch Füße symbolisiert wird. Und wir erinnern uns, diese Füße sind zum Teil aus was? Was? Klee oder Ton und was noch? Eisen. Was ist die Bedeutung? Kann sich schlecht vermengen. Man kann das sehr schlecht, ja, genau. Man kann das sehr schlecht zusammen, genau, gießen oder kneten, was immer. Und das interessanterweise ist doch die Tatsache, dass zwei Füße eines normalen Menschen wie viel Zehen haben. Ist das Zufall? Was denkt ihr? Es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Zehn, ja, das ist die Zahl, die uns jetzt einmal interessieren soll. Zehn, die Zahl 10 ist bedeutend im Zusammenhang der Weltregierung der Endzeit mit dem Antichristen als dem Haupt. Nun, ihr wisst es vielleicht schon oder möglicherweise wisst ihr das nicht. Es gibt eine Weltorganisation innerhalb der UNO oder UN, die Club of Rome heißt. Und diese Organisation hat schon in den 70er Jahren, genauer gesagt 1973, das könnt ihr alles im Internet nachlesen. Diese Organisation Club of Rome hat die ganze Welt schon in 10 Regionen aufgeteilt. 1973. Und unsere Frage ist, warum gerade 10? Warum nicht 7? Warum nicht 3? Warum nicht 5 oder 15 oder 20? Sind auch schöne Zahlen. So, warum enthält die Zukunftsvision dieser UN-Organisation für die Welt, die Zukunftsvision für die Welt hat 10 Regionen? Warum? Nun ja, ich schaue in die Bibel und ich habe die Antwort. Das ist es, was Gott im Zusammenhang mit der Endzeit sagt. So wird die Endzeit schlussendlich die Trübsalzeit auch aussehen. Die Welt wird in 10 Regionen eingeteilt. 10 mächtige Menschen werden über diese Regionen regieren und der Antichrist wird als das Haupt dieser 10 Regenten dann auch diesem Reich vorstehen. Und dann natürlich für seine Zwecke missbrauchen. Kommen wir zurück zur Offenbarung 13. Schaut einmal, was unser Text noch sagt. Es wird gesagt, und das Tier, das ich sah, so wie es ist immer noch von dem Tier die Rede, das heißt von dem Antichristen. Und jetzt werden Bilder aus der Tierwelt gebraucht, interessanterweise. Er glich einem Panther, was? Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Ihr Lieben, selbst wenn wir nicht allzu viel über das Buch des Propheten Daniel kennen, wissen wir doch, dass dieses eine, diese in unserem Text gebrauchten Tiere, die den Charakter des Antichristen und seines Reiches darstellen, ja, beschreiben, alle diese Tiere, diese drei zunächst einmal Tiere, werden im Buch des Propheten Daniel auch gebraucht. Genau diese Tiere. Ist das ein Zufall? Natürlich nicht. So, und jetzt gehen wir zurück zu Daniel 7, 3 und 7. Daniel 7, Verse 3 und 7. Und wir lesen Folgendes. Hier lesen wir die Deutung des Traums von Daniel. Das heißt, der Traum wird zunächst einmal beschrieben und die Deutung wird später gegeben. Und die vier großen Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Vers 4, glaube ich, ist das. Ja. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflüge und dann geht es weiter, dann Vers 5. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären. Vers 6, und siehe, ein anderes Tier wie ein Panther. Da haben wir diese drei Tiere, die auch in der Offenbarung vorkommen. Und dann sagt aber Daniel noch dazu Folgendes. Hört mal genau hin. Nach diesem sah ich in dem Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Ein viertes Tier kommt hervor. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorhergehenden Tiere und hatte 10 Hörner. So, hier in Daniel 7 haben wir also einen direkten Bezug zu dem, was wir in Offenbarung 13 lesen. Ich möchte diese Dinge, die hier gesagt werden, nicht erklären, warum auch nun 4 Tiere vorkommen und nicht 3, wie in Daniel. Das hat auch eine Bedeutung, aber worauf ich uns heute aufmerksam machen will, ist etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Ja? Und ihr habt das vielleicht auch schon bemerkt, als wir gemeinsam den Text gelesen haben. Das Merkwürdige oder das Sonderbare ist, wenn wir diese beiden Texte nebeneinander stellen und vergleichen, Daniel, Offenbarung, dann sehen wir, dass Johannes in dem Buch der Offenbarung die Reihenfolge der Tiere verändert. Ja? Die Reihenfolge ist genau andersrum. Die genannten Tiere in der Offenbarung sind in einer, wir würden sagen, umgekehrten Reihenfolge aufgelistet wie in Daniel. Auch hier fragen wir uns, ist das Zufall? Ich sage immer, Zufall ist ein Wort der Evolution. Wir glauben nicht an Evolution. Wir kennen unseren himmlischen Vater, der sehr präzise ist, der sehr ordentlich ist. Nichts ist in der Heiligen Schrift Zufall. Nichts ist in dem Wort Gottes Zufall. So, wenn es kein Zufall ist, was ist die Bedeutung? Was ist die Bedeutung? Dass wir im Alten und Neuen Testament diese umgekehrte Reihenfolge haben. Und die Antwort ist eigentlich sehr, sehr einfach, aber als erstes möchte ich uns darauf hinweisen, und wir wissen das, dass die Tiere in Daniel auf die aufkommenden Weltreiche hinweisen oder von den aufkommenden Menschenreichen, Weltreichen sprechen. Gott selbst erklärt in seinem Wort zum Beispiel, dass der Löwe für das Reich der Babylonier steht, der Bär steht für das Reich der Meder und Perser, Panther steht für Reich der Griechen oder des Alexander des Großen und das schreckliche Tier mit eisernen Zähnen steht für das römische Reich, das dann seine Fortsetzung finden wird in dem letzten Reich des Antichristen. So, was aber bedeutet es, dass Johannes diese Weltreiche in der umgekehrten Reihenfolge auflistet wie Daniel? Das ist die Frage, die wir jetzt angehen wollen. Und wie gesagt, das ist nicht schwer zu erklären, wenn wir bedenken, dass die Reiche, die Daniel in seinem Traum sieht, für ihn noch zukünftig sind. Ja, er schaut nach vorne. Für den Apostel Johannes sind diese Reiche Vergangenheit. Er schaut zurück in die Geschichte. Und deshalb haben wir die Umkehrung, ja, dieser Tiere in unserem Text. Und wir sehen noch einmal, wie präzise die Heilige Schrift ist. Die Reihenfolge der aufkommenden Weltreiche in der Geschichte der Menschheit wird von der Perspektive des Schriftstellers berichtet. Das ist faszinierend. Das ist gewaltig, wie präzise die Heilige Schrift ist. Und ihr Lieben, wenn sie das ist in Dingen der Zeitlichkeit, können wir annehmen, dass sie das auch ist, präzise und genau in Dingen der Ewigkeit? Aber natürlich, natürlich. Lass mich ganz kurz etwas dazu sagen, warum das Bild dieser Tiere eigentlich gebraucht wird im Alten Testament, im Buch des Daniel und hier in der Offenbarung. Es liegt Gott am Herzen, dass seine Kinder darauf hingewiesen werden, dass der Charakter der vergangenen menschlichen Weltreiche etwas Tierisches oder Bestialisches auf sich hatte. Schaut einmal, wir als Menschen, unsere Perspektive über diese Kulturen, über die Zivilisation ist die folgende. Wir sagen, oh, meine Güte, die Babylonier, Mein, die haben etwas erreicht. Das war ein sehr gewaltiges Reich gewesen. Nicht nur das, sie waren gewaltige Mathematiker gewesen. Sie waren gewaltige Astronomen gewesen. So, unsere Aufteilung in des Tages in 24 Stunden, das haben wir von den Babyloniern, das ist geblieben. Ja? Denken wir zum Beispiel an die hängenden Gärten von Babylon, eins der sieben Weltwunder der Antike, mit diesen komplizierten Bewässerungsanlagen. Wer kann das heute so etwas machen? Das wäre finanziell wahrscheinlich viel zu kostspielig, aber die haben es gemacht. So, wir sehen diese Dinge und wir denken, boah, die waren fortschrittlich gewesen, ja? Die haben etwas erreicht. Wir schauen uns das Römische Reich an und staunen darüber, wie clever sie waren, politisch, militärisch, welche wunderbare Gesetze sie erlassen haben, welche Bauwerke sie errichtet haben, wie viele Länder sie erobert haben und so weiter und so weiter. So, wir sehen diese Pracht, wir sehen diese Errungenschaft der Reiche und wir staunen. Das ist unsere menschliche Perspektive. So bin ich. Ich bin fasziniert von der Geschichte und wenn ich diese Dinge lese, ich bin erstaunt, dass die Menschen so klug waren und diese Dinge vollbringen konnten. Gewaltig. So, Gott aber sieht den Charakter, das Herz dieser Reiche. Und denkt ihr, Gott ist erstaunt darüber, was die Menschen alles vollbringen konnten? Ganz im Gegenteil, wir sehen, Gott vergleicht diese Weltreiche mit dem Charakter von Tieren oder Bestien. Übersetzt heißt das so viel wie Gott würde sagen, ja, Babylon war wie ein reißender Löwe, schön anzusehen. Ja, Löwen sind wunderschöne Tiere, aber sie sind ohne Gnade, sie sind ohne Mitgefühl. Medo-persisches Reich ist wie ein tollpatschiger Bär. Ein Bär ist nicht so schön und majestätisch wie ein Löwe, aber er ist nicht weniger gefährlich oder grausam. Und schaut einmal, ich denke, das sind genau die Hinweise, die wir haben in diesen Zeichen, in diesen Bildern, die gebraucht werden. Die Weltreiche der Menschen, die Zivilisation. Wir können von ihnen denken, was wir wollen. Was denkt Gott darüber? Und er vergleicht sie eben mit diesen bestialischen Charaktereigenschaften. Und ihr Lieben, diese bestialischen Charaktereigenschaften, ich sage einmal, die sind mit den Reichen, die untergegangen sind, Weltreichen, die untergegangen sind, ja nicht mit verschwunden, sie sind geblieben. Babylon ist heute nicht mehr. Wir sehen die Ruinen von Babylon heute in Irak. Aber der antigöttliche, der bestialische Charakter dieses Reiches ist noch vorhanden und er findet seinen Höhepunkt und seine Blüte und vollkommene Erfüllung in dem letzten Reich der Menschen, Weltreich der Menschen. Ja? Nun, wir denken über diese Dinge nach, die wir gehört haben. Wir vergleichen das, was wir gehört haben, mit dem, was die Heilige Schrift eigentlich im Zusammenhang der Christen sagt. Und wir sehen, dass der ungläubige Mensch, dessen Zuhause dieser Welt ist, keine schöne Zukunft vor sich hat. Eigentlich auch keine schöne Gegenwart hat, in der er lebt. Es ist angstmachend. Und ich gebe es zu. Es ist angstmachend für die Menschen, für die das Zuhause diese Welt ist. Es ist ganz anders für einen Christen. Wenn wir unser Leben Jesus Christus in Buße übereignet haben, sind wir im selben Augenblick, wenn wir wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist, solche Menschen, die aus dem Reich dieser Welt herausgenommen werden, herausgerettet sind. Seit unserer Wiedergeburt gehören wir eigentlich zu dem Reich Gottes. Wo ist unser Zuhause? Im Himmel. Ich lese uns Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. So sprechend zu den Christen oder schreibend an die Christen in Ephesus, sagt der Apostel Paulus, ihr seid Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wie hört sich das für euch an, dass ihr Gottes Hausgenossen seid aufgrund eurer Wiedergeburt? Ist doch herrlich, oder? Natürlich ist das herrlich. Philipper 3, Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel. Das ist es. Wir haben das himmlische Bürgerrecht. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und das ist genau, wie wir leben sollen, als Menschen, deren Zuhause der Himmel ist. Wir warten. Wir warten auf unsere Heimat, wahre Heimat. Wir haben Heimweh nach Jesus Christus und er ist am Kommen für uns. So, diese Welt kann nicht mehr unser Zuhause sein, ihr Lieben. Gehören zu Jesus Christus sind wir Gottes Hausgenossen. Und das ist die Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Das ist unsere wunderschöne Zukunft, die vor uns noch ist. Es gibt ein Wort, oder vielleicht gibt es ein Lied, ich weiß es nicht. Es heißt, das Beste ist was? Wie sagt man das? Das Beste liegt noch vor uns, oder wie sagt man? Ja? Ist noch vor uns? Gibt es ein Lied? Wenn es kein Lied ist, gibt, dann muss ich eins dichten. Das Beste ist noch vor uns. Und genau so ist es. So, wenn wir um die Vergebung unserer Sünden wissen und wenn wir in der Gemeinschaft mit unserem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus leben, ihr Lieben, das sind unsere Zukunftsaussichten, auf die uns die Heilige Schrift weist. Und weil wir eben nicht zu dieser Welt gehören, weil wir eben zu Gott gehören, weil das Zuhause, unser Zuhause, der Himmel ist. Deshalb feiern wir auch als Gemeinde des Herrn Jesu, als Nachfolger Jesu, das Abendmahl. Wir erinnern uns einmal daran, was geschehen ist für uns am Kreuz auf Golgatha, aber nicht nur das. Wir erinnern uns daran, was uns erwartet. Und was wird geschehen, wenn Jesus uns abholt von dieser Erde? Was kommt als nächstes für uns? Preisgericht, ja, wir wissen das, aber was noch? Ein herrliches Fest, das Hochzeitsmahl des Lammes. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, wie herrlich das sein wird. So freuen wir uns heute Morgen auf die gemeinsame Feier und an der Teilnahme zum Abendmahl. Bruder Ackermann, ich bin froh, dass du heute Morgen hier bist. Kannst du mir gleich helfen? Ja? So, ich möchte mit einem Amen abschließen und mit uns gemeinsam noch beten, bevor wir zum Abendmahl übergehen. Ja? Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, die Zukunftsaussichten für uns als Menschen, die zu dir gehören, sind einfach gewaltig. Wir schauen in dein Wort und wissend, dass wir deinem Wort absolut vertrauen können, staunen wir. Staunen wir über die Dinge, die uns offenbart werden, ja, im Zusammenhang mit unserer Zukunft. Wie schön haben wir es bei dir, Herr Jesus Christus. Und gerade heute, wenn wir zusammenkommen als deine Gemeinde, um das Abendmahl zu feiern. Herr Jesus, mache uns stille. Vergegenwärtige uns noch einmal, zu wem wir gehören. Schenk, dass wir uns nicht etwas vormachen und dem anderen etwas vormachen, sondern dass wir aufrichtig sind. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist. Wir danken dir für den Segen, mit dem du uns überreich beschenkst. Und wir freuen uns jetzt auf die Feier des Abendmahls. Preis sei deinem heiligen und deinem ewigen Namen. Amen. Amen.